Ich lese den Text zu der Predigt, den wunderbaren Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen, wenn ich zum Himmel emporstiege? So wärst du dort und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen. Dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen, am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der meinen Körper, meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm. Als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet, im tiefsten Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott, es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Ich schlafe ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich, erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat.
Ja, es freut mich sehr, dass ich heute mit euch diesen heiligen Psalm von David betrachten darf. Ich mag die Psalmen. Psalmen sind auf der einen Seite Gebete, menschliche Worte an Gott. Auf der anderen Seite gebraucht Gott diese Worte, um sein Wort an uns zu richten. Was mir gefällt, ist, dass die Psalmisten in allen Lebenslagen mit ihren Freuden, mit ihren Zweifeln, mit ihren Klagen, eigentlich in jeder Situation zu Gott kommen. Und was mir besonders gefällt, dass sie so ehrlich sind. David beschreibt in diesem tollen Psalm viele Eigenschaften Gottes. Er beschreibt seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine Allmacht. Und ich möchte diesen Psalm mit euch Stück für Stück durchgehen. Er besteht aus vier Strophen mit die sechs Versen. Und die wollen wir uns mal nach und nach anschauen. Da heißt es: Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du merkst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe, ob ich liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Gott erkennt uns durch und durch, erkennt alle Worte, erkennt alle Gedanken, er erkennt auch unsere Motive, unsere Beweggründe, die uns leiten, erkennt jeden Lebensbereich in unserem Leben, ob wir sitzen, stehen, gehen, liegen. Ja, jede Lebenssituation ist ihm bekannt. Von allen Seiten, sagt David, umgibst du mich. Luther übersetzt mal, von hinten und vorn hast du mich eingeschlossen und du hältst deine schützende Hand über mich. Es ist uns bewusst, dass egal wo wir sind, dass Gott seine schützende Hand über uns hält. Ich hatte kürzlich so eine Situation, da bin ich auf eine unserer Dienstreisen mit dem Flieger nach Hamburg geflogen. Und da war so eine Situation, wir sind mitten in heftiges Unwetter reingeraten und der Flieger, der hat sich ganz turbulent bewegt und ich habe es echt mit der Angst bekommen. Ich hatte riesen Angst gehabt und ich habe mich dann voller Angst vorne an dem Sitz festgehalten und neben mir war jemand, der hat gelacht und hat gesagt, also wenn da was passiert, hilft das Festhalten auch nichts mehr. War wirklich beruhigend, das zu wissen. Aber wir sind in dem Moment gekommen, Gott ist es, der nicht nur seine Hand über uns hält, sondern der in manchen Situationen seine Hand auch unter uns hält und uns beschützt. Er weiß alles von uns, wie wir es gesungen haben. Du weißt alles von uns und er hat uns trotzdem noch lieb. Er hat uns so lieb, heißt, dass er jedes Haar auf unserem Haupt gezählt hat. Manche gucken uns mich vielleicht an und sagen, das ist bei mir nicht mehr so schwierig, alle die Haare zu zählen. Aber er hat Interesse an uns. Er kennt unsere Worte, er kennt unsere geheimsten Wünsche, unsere Sehnsüchte. Und oft ist es ja so, dass wir uns denken, wenn der andere wüsste, wie ich wirklich bin, der würde mich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig lieben. Und viele Menschen, die tragen dann gewisse Masken mit sich rum. Sie geben vor, jemand zu sein, der sie gar nicht sind. Und mir geht es manchmal so, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, dass man sich denkt, eigentlich habe ich gedacht, dass der ganz anders ist. Dass der so ist, das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Gott erkennt unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten, unser Potenzial. Wir sind geschaffen nach seinem Bild, aber er kennt auch unser Versagen, unsere Schuld, unsere Abgründe. Und er kennt uns durch und durch und hat uns trotzdem lieb. David sagt, du beobachtest mich, du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Gott ist der, der uns beobachtet. Und dieses Bewusstsein, beobachtet zu werden, erfüllt uns nicht nur mit Freude, sondern es scheint auch so, dass David das auch irgendwo auch irritiert hat. Gucken wir uns mal den zweiten Abschnitt von diesem Psalm an, da heißt es, wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporsteige, so wärst du dort und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine Rechte würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, ja, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Gott ist der, der uns beobachtet. Wir Menschen haben ja auch mehr und mehr die Tendenz entwickelt, alles zu beobachten, alles kontrollieren zu wollen. Ich habe mich gewundert, als vor einigen Jahren die Diskussion mit der BKW-Maut da war, habe ich gedacht, warum macht man das nicht so einfach, dass man einfach nur einen Aufkleber aufs Auto tut und jeder weiß, die Maut ist bezahlt. Man tut mit milliardenschweren Aufwand ein kompliziertes, satellitengesteuertes Mautsystem entwickeln, weil man beobachten will. Man will beobachten, wo Autos hinfahren, wer sich wann wohin bewegt. Wir merken immer mehr, egal wo wir im Internet surfen, wo wir uns bewegen, es wird immer mehr beobachtet. Liegt vielleicht auch daran, dass der Mensch gern ein bisschen Gott spielen will, dass er alles kontrollieren will. Und es hat natürlich sicher auch seine guten Seiten. Wir haben schon manchmal gemerkt, dass durch eine gewisse Überwachung Menschen überführt wurden von Dingen, die nicht okay waren. Aber man merkt, man wird mehr und mehr beobachtet und es erfüllt den Mensch auch mit einer gewissen Irritation. Es hat mich erinnert an den Roman von George Orwell mit dem Titel 1984, wo ein Überwachungsstaat schildert und da heißt es, Big Brother is watching you. Du wirst beobachtet ständig. Und es scheint so, dass auch David irritiert war, dass er beobachtet wird und er spricht davon, vom Hinfliehen, dass er weggehen will von diesem Gott und sich überlegt, ob er sich mit Lichtgeschwindigkeit an das äußerste Ende des Meers begibt. Gott, er beobachtet uns, nicht um uns nur kontrollieren zu wollen, sondern er liebt uns. Als ich ein Kind war, da wusste ich noch, die ersten Spiele, die wir gespielt haben, das war vor dem Computerzeitalter. Wir haben Versteckeles gespielt. Einer musste sich verstecken vor dem anderen und der andere, der hat versucht, ihn zu finden. Und wir Menschen, wir scheinen uns auch gern zu verstecken. Verstecken voreinander, verstecken auch vor Gott. David sagt, wenn er mit Flügeln der Morgenrede, mit Lichtgeschwindigkeit Gott entkommen will, er kann ihn nicht entkommen. Und dann wollte sich David in Dunkelheit vor Gott verbergen, aber er kennt, es ist sinnlos. Warum verstecken wir uns vor Gott? Und er sagt, Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Du weißt alles von uns. Und ich hatte so den Eindruck, wie ich den Psalm gelesen habe, dass diese anfängliche Vertrautheit, zu wissen, dass Gott da ist, irgendwo sich ändert in eine gewisse Irritation, dass jemand da ist, der alles weiß von uns, der unsere Motive, unsere Gedanken, unsere Absichten und unsere Abgründe kennt. Und es ist einem manchmal auch nicht wohl dabei. Und man hat dann die Neigung, sich irgendwo zu verstecken. Es ist interessant, wenn wir die ersten Seiten der Bibel lesen, da heißt es, am Abend, als es kühler wurde, da hörten sie Gott, der Herr, wie er durch den Garten ging und da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, zwischen den Bäumen im Paradies. Aber Gott, er rief den Menschen, wo bist du? Und der Mensch sprach, ich hörte dich kommen und ich bekam Angst, weil ich nackt bin, darum habe ich mich versteckt. Wir Menschen, wir wurden nicht geschaffen vor Gott, um uns zu verstecken, sondern wir wurden geschaffen, um Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Und am Anfang hatten die Menschen auch keinen Grund, sich voreinander und vor Gott zu verstecken. Und als nach dem Sündenfall Gott durch den Garten kam, um die Gemeinschaft mit Adam zu suchen, da antwortet Adam, dass er sich fürchtete vor Gott, weil er nackt war. Diese ursprüngliche, diese Vertrautheit, die der Mensch hatte, wurde durch die Sünde zerstört. Sünde zerstört immer Vertrautheit. Vertrautheit unter uns Menschen, untereinander und unsere Vertrautheit mit unserem Schöpfer. Und wir Menschen, wir sind nicht nur Suchende, sondern Menschen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie sich verstecken. Francis Thompson hat 1893 einmal ein Gedicht geschrieben, The Hound of Heaven, und da schreibt er, ich floh vor Gott, ich floh vor ihm bei Nacht und Tag, ich floh vor ihm von jeher, ich floh vor ihm auf den verschlungenen Pfaden meines Verstandes, ich versteckte mich vor ihm mitten in meinen Tränen, mitten in einem Lachen. Ich will mich immer dann verstecken, wenn mir bewusst ist, dass ich schuldig geworden bin, dass ich gesündigt habe. So schreibt Francis Thompson, ich verberge mich vor Gott. Menschen verbergen sich in Augenblicken, aus den Augenblicken waren manchmal Jahre und dann manchmal auch ein ganzes Leben, wo wir uns verstecken. Dachte mir, manche klugen menschlichen Philosophien sind im Grunde genommen nichts anderes als der Versuch, sich vor Gott zu verstecken. Manchmal auch religiöse Bemühungen, sind Feigenblätter, wo wir irgendwas bringen wollen vor Gott, um uns verstecken vor ihm. Wir können uns auch in Religiosität verstecken. Ich habe es manchmal erlebt, wenn ich mit Menschen versuche, über Jesus zu reden, dass sie sagen, das wollen wir gar nicht, Jesus und Bibel. Wir haben so unseren eigenen Glauben. Das brauchen wir nicht. Wir verstecken uns. Seit dem Sündenfall ist es so, dass wir uns vor Gott und voreinander verstecken. Wir können uns in Arbeit verstecken, in Aktionismus. Ich kann mich auch im christlichen Aktionismus verstecken und kann, anstatt mit Gott zu leben, irgendwas für ihn tun. Aber wir möchten nicht, dass wir irgendwas für ihn tun, sondern dass wir mit ihm leben. Und wie reagiert Gott, wenn der Mensch sich versteckt? Er stellt Adam die Frage, Adam, wo bist du? Dachte mir irgendwie seltsam. Warum stellt Gott, der allwissende Gott, die Frage, Adam, wo bist du? Er gesteht dem Menschen das Recht ein, sich zu verstecken. Und ist es nicht so, wir fliehen vor Gott und verstecken uns, weil uns im Innersten tief bewusst ist, dass irgendwas anders ist bei uns, dass Gott heilig ist, dass wir sündig sind und deswegen verstecken wir uns. Ich musste daran denken, an den Petrus, der Jesus sah und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wir wissen, irgendwas ist zwischen Gott und uns und es trennt uns von Gott. Aber Gott, er ist auch derjenige, der uns sucht, der uns nachgeht. Und er geht uns nach, weil er Interesse an uns hat, weil er unser Schöpfer ist. Darum geht es im dritten Teil von dem Psalm. Du bist es ja, der meine Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht, ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefsten Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leib im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in dein Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind, Herr, deine Gedanken, oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. David, denk nach, dass unsere Seele, unser Körper, dass es ein Wunderwerk Gottes ist. Wir sind wunderbar gemacht. Ist uns das bewusst, wie wunderbar wir geschaffen sind? Ich lasse kürzlich mal was über unser menschliches Herz. Es ist wunderbar gemacht. Also ich bin froh, dass mein Herz nicht in der Gewerkschaft ist. Es hat noch nie gestreikt. Und es schlägt an einem Tag etwa 100.000 Mal, obwohl es nur ein 375. PS hat, und pumpt dabei ungefähr 5.000 Liter Blut an einem Tag durch unsere Adern. Das sind bei einem 90-jährigen Menschen ungefähr 160 Millionen Liter Blut bei 3 Milliarden Schlägen. Also wenn man diese Menge mit Kesselwägen transportieren würde, das wären über 100 Kilometer, was unser menschliches Herz wartungsfrei schlägt. Unwahrscheinlich. Gott kannte David schon in der Urform, als Embryo. Er hat unsere Tage aufgeschrieben, bevor wir überhaupt geboren wurden. Wir sind wunderbar gemacht und er hat ein Auge auf uns schon vor unserer Geburt. Ich musste in dem Zusammenhang daran denken, dass Gott schon vor unserer Geburt an uns gedacht hat. Mir ist da eine Begebenheit bekommen, als unsere Tochter noch nicht geboren wurde. Unsere Franziska, die ist 12 Tage zu spät auf der Welt gekommen. Und es war dann oft so, war meiner Frau ihre erste Geburt, bei mir auch und alles ein bisschen neu. Meine Frau dachte, es ist soweit und wir sind ins Klinikum gefahren nach Bamberg und es war noch nicht so weit und wir mussten wieder zurückfahren und 2 Tage später, dann hat sie gedacht, es ist wieder soweit und wir sind gefahren und irgendwann war es dann der 12. Tag und ich bin dann früh mit ihr in die Klinik gefahren und sie hat gesagt, es ist soweit und ich habe gedacht, ach schon wieder und 12 Tage drüber und die Ärzte wollten sie heimschicken, weil sie gesagt haben, das ist belanglos. Und meine Frau, die kann manchmal sehr hartnäckig sein und manchmal ist es auch gut so. Und an dem Tag war es auch gut so, weil sie hat gesagt, also ich bin jetzt extra hergefahren, ich gehe nicht eher, bevor ihr mich untersucht. Und ich weiß noch, wie dann der Arzt gekommen ist, der hat sehr kritisch geschaut und sagt, dass sich das Fruchtwasser verfärbt hat und ich wusste ja nicht, was das bedeutet. Und er sagt, dass es dem Kind nicht so gut geht. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie ihre Nabelschnur um den Hals gewickelt hat und wenn wir heimgefahren wären, hätte er sie wahrscheinlich nicht gehabt und es gäbe sie nicht. Und ich denke mir, toll, wie Gott schon vor der Geburt im Mutterleib auf uns achtet, uns bewahrt. Er ist unser Schöpfer und er hat ein Interesse an uns. Und am Ende dieses Psalms, gucken wir mal die letzten Verse noch an, da spricht David, ach Gott, dass du den Gottlosen tötest und die Blutgierigen von mir weichen müssen. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deine Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Ich weiß noch, als ich Christin gesagt habe, worüber ich predige, hat sie gesagt, predigst du über den gesamten 139. Psalm? Und ich habe gesagt, ja. Das sind natürlich Verse, wo ich mir auch etwas schwer getan habe. David stellt eine Frage, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und keine Abscheu vor deinen Widersachern haben? Und er beantwortet diese Frage nicht nein, als Christen hassen wir sowieso nicht oder auch er nicht, sondern er beantwortet diese Frage, ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Das sind Verse, die schwer sind. Aber ich dachte mir, wenn ich über diesen Psalm predige, dann ist es auch wichtig, dass man sich diesen Worten auch stellt. Unsere Regierung hat ja entschieden, dass es möglich ist, Extremisten und Hassprediger auszuweisen. Und es gibt natürlich einen segensreichen Teil, dass all diese Predigten hier auf Internet im MP3 gehört werden. Aber es kann natürlich auch sein, dass es Menschen hören und sich denken, was predigt denn der da? Und nicht, dass es in einigen Tagen heißt, christlicher Einrichtungsleiter entpuppt sich als Hassprediger. Es sind schwierige Verse, die hier stehen. Ich denke, es ist so, dass es richtig ist, was David schreibt, dass er hasst. Aber der Hass, der sollte sich immer auf die Sünde und nicht auf den Sünder beziehen. Gott liebt die Sünde, aber er hasst die Sünde. Und ich denke, es ist gut, wenn man auch einen Hass auf Ungerechtigkeit, auf Gewalt, auf Missbrauch, auf Scheinheiligkeit, auf Lüge, auf Heuchelei. Aber Gott liebt die Sünder und er hasst die Sünde. Der Hass auf die Sünde ist eine Sache, aber er soll sich nicht auf Menschen richten. Und dann bittet David Gott, ihn zu erforschen. Er sagt, erforsche mich Gott, erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Aidan Tozer hat einmal gesagt, das Größte im Universum ist nicht die Weite des Weltraums. Es ist das Potenzial und die Kapazität des menschlichen Herzens. Im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, ist es ihm möglich, sich fast unbegrenzt auszubreiten. Doch eines der tragischsten Dinge dieser Welt ist es, dass wir unseren Herzen erlauben zu schrumpfen, dass in ihm kein Raum mehr bleibt als nur für sich selbst. Wichtig ist letztendlich, was in meinem, was in deinem Herzen vor sich geht. Und der David, der wusste, am Ende zählt nicht, was andere über ihn denken. Am Ende zählt, was Gott über ihn denkt. Deswegen sagt er, erforsche du mich, Gott, erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Wir müssen uns nicht verstecken vor Gott. Es ist heilsam, wenn wir zulassen, dass Gott, der unser Herzenskenner ist, auch unsere Herzen erforscht. Und David schreibt, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich wegführt von dir. Die Elberfelder Bibel übersetzt hier, sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Ein Leben ohne Gott ist ein mühseliges Leben. Aber es hat mich auch erinnert an die Worte Jesu, kommt her zu mir, die ihr mühselig seid. Ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und er lädt uns ein, lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wisst ihr, es geht so schnell, dass man einen Weg einschlägt, dass man Leben ohne Gott lebt. In letzter Zeit einigen Leuten begegnet, denen früher Christ sein Nachfolge Jesu wichtig war. Und ich denke mal, Mensch, wie kann man sich dann plötzlich in irgendwelchen Nichtigkeit verzetteln, nur noch im Geld nachjagen oder irgendwelchen Nichtigkeiten nachjagen, die so mickrig eigentlich sind. Es gibt doch was viel Wichtigeres. Aber es passiert so schnell, dass wir selber einen Weg einschlagen, der uns und anderen Menschen schadet. David sagt, Herr, erforsche mich, erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht und sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich wegführt von dir. Gott, der seine schützende Hand um uns, um mich, um dich legt, möchte uns bewahren, dass wir nicht plötzlich einen Weg einschlagen, der wegführt von ihm und wo wir uns völlig verrennen. Ich dachte mir manchmal, wenn man so Zeitschriften liest, wie schnell irgendwelche Berühmtheiten oder auch christliche Persönlichkeiten sich irgendwie verrennen, dass Skandale, Sex, Macht, Geld dazu führen, dass Menschen plötzlich einen ganz anderen Weg einschlagen. Aber ich dachte mir letztendlich, wenn das bei mir nicht der Fall ist, dann liegt es nicht daran, dass ich so ein cleverer Kerl bin, sondern das ist allein Gnade Gottes. Dass man nicht irgendwann sich in irgendwas verrennt. Dirk Zimmer hat es in der letzten Sonntag gebracht in der Predigt. Er hat das Beispiel gebracht vom Apostel Paulus, der auch in der realen Gefahr stand, überheblich zu werden. Wir Christen sind, wie Dietrich Bonhoeffer es ausdrückte, eine Gemeinschaft von Sündern, deren Unterschied darin besteht, dass wir unter Gottes Gnade leben. Es ist Gottes Gnade, dass wir uns nicht selber irgendwo einen Weg einschlagen, der uns wegführt von Gott, einen mühseligen Weg. Ich las kürzlich auf der Internetseite von WWF, Worldwide Fund of Nature, folgendes. Eigentlich haben Pottwale nichts in der Nordsee verloren. Doch schon seit Jahrhunderten verirren sie sich dorthin. Vor einigen Jahren strandeten dort gleich 20 dieser Riesen, ein trauriger Rekord. Meist sind es gefällige Zahnwale, die ihrem Leittier an den Strand folgen und sterben. Besonders häufig scheint es Pottwale zu treffen. Viele Strandungen dort hat der Mensch zu verantworten. Wale orientieren sich über ihr Gehör und die Echolotung scheint immer häufiger, dass sie durch den zunehmenden Lärm der Meere sich desorientieren. Sie verschwimmen sich auf ihren uralten Ruten und landen für sie in tödliche Fallen flacher Gewässer. Einmal im flachen Gewässer auf Grund gelaufen, schaffen sie es aus eigener Kraft nicht mehr den Weg zurück ins offene Meer. Sie werden von ihrem eigenen Körpergewicht von mehreren Tonnen erdrückt. Und es gibt nicht nur für diese Pottwale schädliche Umwelteinflüsse. Auch wir sind ständig mit Angeboten überschattet. Und ich denke, vielleicht kann es uns auch passieren, dass wir falsch navigieren, dass wir, wie David sagt, einen Weg einschlagen, der uns wegführt von Gott, dass wir uns verrennen und anstatt auf die Stimme Jesu auf andere Stimme hören. Dieser Psalm, er lädt uns ein, dass wir uns neu finden lassen von Gott. Wie schnell kann es dir und mir auch passieren, dass wir wie diese Pottwale durch schädliche Umwelteinflüsse plötzlich einen völlig falschen Kurs einschlagen? Wir reden ja in unserer Gesellschaft von Reizüberflutung. Wir waren oft so zugemüllt mit Informationen, mit Nachrichten. Und es kann so schnell auch passieren, dass in meinem eigenen Herzen irgendein Wunsch aufsteht, der uns gefangen nimmt und der uns einfach wegführt von Gott. Und David wusste, dass Gott uns manchmal auch vor uns selbst bewahren muss. Deshalb betet er in diesem Psalm, und ich möchte mit den Worten schließen, diese Predigt mit den letzten Versen von diesem Psalm. Sagt David: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüf mich, erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf einen Weg, der ewig Bestand hat. Amen.